Ich begrüße Frau Professor Dr. Gesine Kögler vom Universitätsklinikum der Universität Düsseldorf. Schönen guten Tag. Wir sprechen heute über Leukämien und ihre Behandlungsmöglichkeiten, vor allem über die Stammzelltransplantation. Frau Kögler, welchen Stellenwert hat die Stammzelltransplantation bei der Behandlung von Leukämien?
Um vorauszusetzen, viele Leukämien können heutzutage durch eine Chemotherapie geheilt werden. Es ist aber häufig so, dass die medikamentöse Behandlung oft aber nicht ausreichend ist, um wirklich alle Tumorzellen, alle Leukämiezellen zu erfassen. Und für diese Patienten ist bekannt, schon seit sehr vielen Jahren, dass man diese Patienten tatsächlich mit einer Stammzellbehandlung transplantieren muss. Das sind insbesondere Patienten, bei denen sich die Leukämie trotz der Chemotherapie nicht vollständig zurückgebildet hat. Man spricht dann von einer sogenannten refraktären Erkrankung. Bei Patienten, die trotz wiederholter Chemotherapie ein Rezidiv erlitten haben, oder bei Patienten, die eine Leukämieform haben, von der schon bekannt ist, dass die Heilungschancen mit einer Chemotherapie alleine schlecht sind. Und diese Patienten nennt man auch Hochrisikopatienten. Heute hat man durch vielfältige genetische und morphologische Untersuchungen die Möglichkeit, schon ganz früh im Krankheitsstadium festzustellen, ob Patienten zu einer solchen Risikogruppe gehören. Und wenn sie tatsächlich zu einer solchen Risikogruppe gehören oder einen Rückfall der Erkrankung haben, dann ist es in Deutschland so organisiert, dass man ganz, ganz frühzeitig nach einem Spender innerhalb der Familie, was eher selten ist, oder aber auch weltweit sucht.
Es gibt unterschiedliche Arten von Leukämien. Hat bei allen Formen von Leukämien die Stammzelltransplantation die gleiche Bedeutung?
Hier kann man verneinen. Es ist so, dass es in den letzten Jahren, gerade in der Therapie chronischer Leukämien, sehr, sehr viele Fortschritte gab. Das bekannteste Beispiel sind eigentlich neue Behandlungsmethoden, seit vielen Jahren etabliert für die sogenannte chronische myeloische Leukämie, die sogenannte CML. Hier ist eigentlich in Deutschland die neue Standardtherapie die Behandlung mit sogenannten Tyrosin-Kinase-Hämmern. Und häufig werden in der ersten Phase der Erkrankungen Medikamente wie zum Beispiel Imatinib oder andere Wirkstoffe gegeben, die sich wirklich zielgerichtet gegen eine bestimmte sogenannte Tyrosinkinase wirken, die nur von diesen chronischen myeloischen Leukämiezellen gebildet werden. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die chronische lymphatische Leukämie, die häufig im Alter auftritt. Und bei diesen Arten von Leukämien werden heutzutage häufig monoklonale Antikörper eingesetzt oder man behandelt diese Patienten, das sind häufig Zufallsbefunde, über lange Zeit, wenn sie noch stabil sind, nicht. Und erst wenn es notwendig wird, werden entweder monoklonale Antikörper oder sogenannte auch Tyrosin-Kinase-Hämmer eingesetzt. Die akuten Leukämien hingegen sind natürlich ein immerwährendes Problem und diese akuten Leukämien treten natürlich im Kindesalter auch, aber vor allen Dingen natürlich auch bei jungen oder älteren Erwachsenen. Genauso gut wie sogenannte myelodysplastische Syndrome. Hier wartet man bei den myelodysplastischen Syndromen, hat man auch inzwischen Medikamente, wo man die Erkrankung lange im Griff behalten kann. Wenn aber zum Beispiel diese myelodysplastischen Syndrome sich in einer AML zum Beispiel umwandeln, dann muss man häufig natürlich auch transplantieren.
Bevor eine Stammzellspende möglich ist, bekommen Leukämiepatienten eine starke Chemo- und Strahlentherapie, die das Immunsystem des Patienten zerstört. Damit hat der Patient ein zusätzliches Risiko, an einer Infektion zu sterben. Außerdem ist es meist sehr schwer, einen geeigneten Spender zu finden, und wenn man einen findet, kann die Spende abgestoßen werden. Gibt es neue Therapieansätze, die eine Stammzellspende und die damit verbundenen Risiken umgehen könnte?
Heutzutage muss man sagen, Standardtherapie ist bei diesen Hochrisikopatienten nach wie vor die Stammzelltransplantation. Und man ist heutzutage besser geworden, Patienten zum Beispiel nicht mehr so stark mit Chemotherapeutika oder durch Bestrahlung zu behandeln. Das gilt insbesondere für ältere Patienten. Das heißt, man versucht heutzutage alles, die Nebenwirkungen, die bei einer solchen Stammzelltransplantation auftreten, zu minimieren. Eines der Hauptprobleme ist allerdings nach wie vor, dass für die Patienten ein möglichst passender Spender gefunden werden muss. Die Patienten selbst sind natürlich durch Chemotherapie und Bestrahlung behandelt. Das heißt, sie haben keinerlei Abwehrkräfte mehr, aber durch diese Behandlung wird natürlich auch die im Knochenmark sitzende Leukämie komplett zerstört. Das heißt, ich benötige einen guten Spender, der gut passt in möglichst vielen Gewebemerkmalen, möglichst ein sehr, sehr gutes Match, um diesen Patienten dann zu transplantieren. Was man gelernt hat, ist, dass je besser das Match, desto niedriger sind die Risiken für den Patienten in den ersten 3 Monaten nach Transplantation. Was man fürchtet in den ersten 3 Monaten nach Transplantation, sind einerseits Infektionen durch Bakterien und Viren, häufig, wenn das Stammzelltransplantat nicht schnell genug im Patienten rekonstituieren kann, also nicht schnell genug zum Beispiel Granulozyten, weiße Zellen, aber auch Blutplättchen bilden kann oder aber auch zum Beispiel Erythrozyten, weil diese weißen Blutzellen eine ganz wichtige Rolle zum Beispiel bei der Abwehr von Bakterien spielen. Sie fressen die Bakterien. Und ein anderes Risiko besteht natürlich, dass sozusagen auf der anderen Seite das Transplantat selbst auch gegen den Patienten reagieren kann, wenn es nicht komplett gematcht ist. Das nennt man dann in den ersten 3 Monaten akute Spender gegen Empfängerreaktion oder, wenn die ersten 3 Monate vorbei sind, eine sogenannte chronische Spender gegen Empfängerreaktion. Und das ist eine der häufigsten Komplikationen nach der Transplantation. Aus diesem Grund versucht man, möglichst kompatibler, gematchte Stammzelltransplantate weltweit zu finden. Und wir sind heute in der glücklichen Lage, dass weltweit ungefähr 22 Millionen Knochenmark- oder Stammzellspender zur Verfügung stehen und man dadurch natürlich fast immer heutzutage einen Spender finden kann. Für ca. 20% der Patienten ist es eher schwierig, einen Spender zu finden, weil sie einen sehr ungewöhnlichen Gewebetyp haben. Für diese 20% der Patienten stehen aber heutzutage weltweite Netzwerke von Nabelschnurblutbanken zur Verfügung, sodass man im Notfall ein Nabelschnurblut-Transplantat oder sogar 2 geben kann.
Was genau macht die Suche nach einem Stammzellspender so schwierig?
Einerseits ist es so, dass jeder von uns ein Individuum ist. Wir bekommen unsere Gewebemerkmale auf der einen Seite von dem Vater vererbt und auf der anderen Seite von der Mutter. Es gibt unter den HLA-Merkmalen eine große Vielfalt, ganz anders als bei den Blutgruppen. Das heißt, es gibt Millionen verschiedener Kombinationen, je nachdem, aus welcher Region zum Beispiel auch ein Patient stammt. Man kann durch sogenannte regionale Stammzellregister sehr gut für lokale Patienten, insbesondere auch hier in Deutschland, einen Spender identifizieren. Bei häufigen Gewebetypen in einer Region findet man relativ leicht innerhalb von kürzester Zeit einen Spender. Sehr ungewöhnlich wird es, wenn zum Beispiel der Patient unterschiedliche Eltern hat, die zum Beispiel vollkommen verschiedener Herkunft sind. Einer ist zum Beispiel in Süditalien aufgewachsen, ein anderer in Deutschland. Noch schwieriger wird es bei ungewöhnlichen anderen Gewebekombinationen. Und natürlich ist es dann auch so, dass in den großen Knochenmarkspenderregistern die häufigen Merkmale auch sehr häufig vertreten sind und die seltenen Merkmale natürlich seltener vertreten sind. Und die Kombinationsmöglichkeit des HLA-Systems ist wirklich riesig. Innerhalb der Familie, wenn man viele Geschwister hat, findet man in 25% der Fälle möglicherweise ein identisches Geschwisterkind. Man muss aber mehrere Kinder haben, um eine Auswahl zu haben. Und aus diesem Grund muss man ganz klar weltweit suchen.
Glauben Sie, dass Menschen Angst vor einer Spende haben?
Aus unserer Erfahrung, langjähriger Erfahrung, muss ich sagen, dass Menschen keine Angst vor einer Spende haben, einfach weil es heutzutage die Möglichkeit gibt, nicht nur Knochenmark zu spenden, was ja eher ein invasiver Eingriff ist, sondern sie können auch, anstatt dass sie Knochenmark spenden, sogenannte periphere Stammzellen spenden. Es ist eher so, dass es manchmal schwierig ist, den Spender zu identifizieren, weil er zum Beispiel umgezogen ist oder weil der Spender selber nicht spenden kann, weil er möglicherweise selber eine Erkrankung hat. Das ist eigentlich der häufigere Grund, warum man, wenn man den Spender schon in einer Datei hat, erst tatsächlich nicht zur Spende kommt. Ich denke, in Deutschland, auch aufgrund einer guten Aufklärung, gibt es viele, viele Freiwillige, die sich registriert haben und die auch im Notfall Stammzellen spenden.
Die Immuntherapie ist ja bei einigen Krebsarten sehr erfolgreich in der Behandlung. Ist sie auch bei einer Leukämie möglich?
Hier gibt es ganz, ganz neue Entwicklungen, die wir Studien aus den USA verdanken. Und es gibt eine neue Immuntherapie, die sogenannten KT-Zellen, die möglicherweise, man steht aber ganz am Anfang, ein Problem der Krebstherapie lösen. Es ist so, dass im Normalfall wir jeden Tag im Körper Tumorzellen entwickeln. Wir haben aber auch T-Zellen, die diese Tumorzellen erkennen und tatsächlich auch vernichten können. Bei den Patienten, wo es zu einer Ausprägung einer Leukämie kommt, sind diese Tumore für das Immunsystem quasi nicht mehr erkennbar geworden, weil diese Tumorzellen sich sozusagen rausselektionieren und nur die überleben, die von den eigenen Zellen, den eigenen T-Zellen des Patienten nicht erkannt werden. Es gibt jetzt neue Methoden, die in den USA von Rosenberg und Carl June entwickelt wurden, wo man einen sogenannten chimären Antigen oder K-Rezeptor designt hat, der einerseits an die Tumorzelle binden kann, andererseits an die eigenen T-Zellen. Und durch diese Konstrukte, das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, aber inzwischen in den USA sehr gut etabliert, können zum Beispiel Patienten mit einer B-Zell-Leukämie, wenn alle anderen Therapien zum Beispiel versagt haben, behandelt werden. Und das ist ein Ansatz, den man sich jetzt auch für andere Leukämien außer B-Zell-Leukämien wünscht und die bereits in Studien, zum Beispiel bei schwerwiegenden Erkrankungen wie Melanome oder Brustkrebs oder anderen Erkrankungen eingesetzt werden. Hier steht man aber noch am Anfang, aber ich denke, dass das die Therapie der Zukunft sein wird, um Patienten behandeln zu können.
Frau Professor Kögler, ich bedanke mich für das Gespräch.
Dankeschön.